Die Atombombe ist der ultimative Schrecken. Die Bilder aus Nagasaki haben wir noch im Kopf. Das Lied Hiroshima von Wishful Thinking haben wir in den Ohren. Riesige Rauchpilze steigen in den Himmel. Atombomben löschen mit einem Schlag das Leben Zehntausender aus. Sie machen keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier, zwischen Kindern und Generälen. Sie zerstören ganze Regionen. In den Arsenalen der Atommächte schlummert genug Potenzial, um das Leben auf der Erde mehrfach auszulöschen. US-Präsident Donald Trump hat nun ins Spiel gebracht, die Atomwaffentests wieder aufzunehmen. Das sei eine Reaktion auf geheime Tests von China, Nordkorea, Russland oder Pakistan. Was das bedeutet, besprechen wir mit Dr. Hans Hofmann-Reinicke. Er ist Kernphysiker und war für die Internationale Atomenergieorganisation tätig. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Lassen Sie uns erst einmal klären, was mit Atomwaffentests gemeint ist. Heiße Tests führen die USA seit über 30 Jahren nicht mehr durch. Wie hat man denn die Tests bis in die 90er Jahre gemacht?
Also es gibt da verschiedene Unterscheidungen. Ganz am Anfang hat man die Tests einfach in der Atmosphäre oder auch auf dem Wasser gemacht und dabei ungeheure Kontaminationen der Luft mit radioaktiven Materialien verursacht. Man hat aber die atmosphärischen Tests im Jahr 1963 gebannt und daran haben sich anscheinend auch alle Mächte gehalten. Und jetzt macht man Tests unter der Erde, sodass von den radioaktiven Spaltprodukten wenig in die Atmosphäre dringen kann.
Weiß man denn, welche Auswirkungen das gehabt hat, was man da in der Wüste von Nevada gemacht hat, also mit diesen Pilzen, die man kennt? Also laufen da jetzt sechsbeinige Luchse durch die Wüste, ist scherzhaft gesagt?
In der Wüste von Nevada, wenn Sie auf die ersten Atombombenversuche ansprechen, also auf die in Los Alamos gebauten und in Alamogordo detonierte Bombe, ja, da hat man ganz klare Auswirkungen, aber damals haben sich die Menschen da ferngehalten. Das hatte also keinen humanen Schaden. Man hat nur die ungeheure Hitze gesehen. Die Bombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde, dieser Typ würde gar nicht getestet. Man hatte damals nicht genügend Uran, um erstmal einen Test zu führen und hat gesagt, okay, die Physik ist eigentlich so sicher, die ist einfach, das wird funktionieren. Und tragischerweise hat es ja auch funktioniert.
Ja, da bringen Sie mich zu einer Frage, die ich Ihnen heute eigentlich nicht stellen wollte, aber irgendwie passt es jetzt auch. Meinen Sie, dass Nagasaki und Hiroshima selber Tests gewesen sind?
Keineswegs. Also so viel ich weiß. Also es gab ja eine lange Dokumentation. Sollen diese Atombomben eingesetzt werden, ja oder nein, wegen der dramatischen humanen Folgen, die sie haben? Und da wurde lange hin und her diskutiert und es wurde letztlich entschieden, jawohl, sie werden eingesetzt, sonst müssten die Amerikaner in Japan eine Invasion machen und es würde fürchterlich viele Menschenleben kosten. Also es waren mit Sicherheit keine Tests, um zu sehen, ob das funktioniert. Und die Bombe von Nagasaki, die war aus Plutonium. Und bei dem Plutonium war man sich nicht so sicher, ob das Ganze funktionieren würde. Und deswegen hat man diesen Test erstmal in Alamogordo gemacht und hat dann ein paar Tage später die Bombe über Nagasaki abgeworfen und auch dort hat sie funktioniert.
Überirdische Tests hat man dann also nicht mehr gemacht, sondern unterirdische. Welche Erkenntnisse gewinnt man durch diese Tests?
Also man hat noch eine Zeit lang überirdische Tests gemacht. Der letzte dieser Tests, der gemacht wurde, das war die Zar-Bombe von der Sowjetunion. Die größte jemals detonierte Bombe mit, ich glaube, 50 oder 80 Megatonnen Sprengkraft. Also eine unvorstellbare Sprengkraft. Die Frage ist, was gewinnt man von diesen Erkenntnissen? Gut, muss ich erst mal wissen, so eine Atombombe ist ja nicht ein Sack voller Sprengstoff, wo man reinsticht und dann explodiert das, sondern es sind ganz komplizierte Maschinen. Da müssen sehr viele Aggregate richtig zusammenspielen und man kann Tests machen, ohne dass deswegen eine atomare Explosion losgeht. Das sind die sogenannten nicht-kritischen Tests. Und dann gibt es Tests, wo man sagt, na gut, also da müssen wir jetzt wirklich ausprobieren, ob alles funktioniert. Und die macht man dann unterirdisch, damit wenig in die Erdatmosphäre rauskommt. Und da ist dann die Erkenntnis, jawohl, das, was wir uns überlegt haben, funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wir haben die und die Sprengkraft aus der Maschine rausgeholt.
Das ging dann also bis in die 90er Jahre. Ich kann mich noch erinnern, es ist tatsächlich so eine Art Kindheitserinnerung, dass die Franzosen dann ja noch am Mururoa-Atoll getestet haben. Das war dann aber 1996 auch vorbei. Was hat man danach gemacht?
Man hat danach angeblich keine Tests mehr gemacht, aber nur subkritische Tests. Also der letzte Test, den die Amerikaner gemacht haben, war in den 90er Jahren. Und dann haben die Nordkoreaner 2016 auch unterirdischen Atomtests gemacht. Aber sonst hat es keine unterirdischen nuklearen Tests gegeben.
Und jetzt heißt es, dass das übernommen wird durch Computer. Man berechnet jetzt einfach, was passiert, wenn man auf den Knopf drückt.
Einige Sachen kann man sicherlich berechnen, aber andere Sachen kann man auch nicht berechnen. Die Nationen wollen natürlich ihre Bomben auch fortentwickeln. Sie wollen die leichter machen. Und dann sagen sie sich, aha, wenn wir jetzt das hier kleiner machen und das kleiner und kleiner, klappt das dann noch? Klappt zum Beispiel die Implosion von dieser Plutoniumbombe noch? Und da können sie sagen, naja, statt Plutonium nehmen wir jetzt mal Aluminium her und schauen, wie weit das zusammengedrückt wird. Und das wird dann ein Test, der aber nicht kritisch ist. Also das heißt, es findet keine Kettenreaktion und keine Explosion statt. Dann gibt es Tests, wo man sagt, da müssen wir jetzt aber das wirklich mit dem eigentlichen Material machen, also mit Plutonium zum Beispiel. Und dann schauen wir, was passiert. Das machen wir aber unter der Erde. Und da haben wir dann viele Sensoren und viele Messgeräte, die damit verbunden sind. Und da kriegen wir eine Daten raus, die uns interessieren.
Diese Sensoren und die Messgeräte gibt es ja dann weltweit. Ist es aus Ihrer Sicht denkbar, dass ein solcher Test der Weltgemeinschaft verborgen bleibt?
Die Ergebnisse solcher Tests oder die Durchführung solcher Tests?
Naja, es macht Peng und irgendwo auf der Welt gibt es ja Erdbebensensoren und die wissen jetzt, da in Pyongyang oder in der Wüste von Nevada, da ist irgendwas ganz Großes passiert und es war kein Erdbeben.
Ganz genau. Also Sie wissen, da ist etwas passiert und wenn Sie sagen, etwas ganz Großes, Sie haben auch eine Idee davon, wie groß das war. Also wie viele Kilotonnen oder Megatonnen diese Bombe vermutlich gehabt hat. Aber wie jetzt diese Bombe aufgebaut war und wie optimiert die war, solche Dinge wird man durch die rein tektonischen Daten, die man hat, nicht bekommen.
Donald Trump sorgt ja im Grunde genommen täglich für Paukenschläge. Wie laut war dieser Paukenschlag mit den Atomwaffentests aus Ihrer Sicht?
Kommt drauf an, für wen. Also Donald Trump hat ja eine unkonventionelle Art und Weise, seine Strategien und Techniken mehr oder weniger diplomatisch in die Welt zu kommunizieren. Er ist auch ein bisschen ein Pokerspieler. Ja, der sagt, ich habe hier eine Full Hand und zeigt mir, was ihr habt. Also ich glaube, die, die ihn kennen, sagen, ja, das ist halt typisch Donald Trump. Und den werden außerdem die Leute um ihn schon richtig einbremsen. Also zusätzliche Atomtests zu machen, bedeutet ja keinerlei Gefahr.
Er befürchtet ja, China und Russland würden heimliche Tests durchführen. China hat dem schon widersprochen. Also wie wahrscheinlich ist es denn, dass es heimliche Tests gibt und welche Art sind diese Tests?
Nummer eins, es werden mit Sicherheit keine atmosphärischen Tests mehr gemacht. Erstens, weil wäre es vollkommen unmoralisch, so viel Radioaktivität in die Luft zu setzen. Zweitens wäre es auch sehr leicht festzustellen, wer das gemacht hat und wie das gemacht wurde. Wenn also angeblich China unterirdische Tests gemacht haben, dann hätte man da bestimmte Daten bekommen, auch über die Sprengkraft. Aber warum nicht? Also, dass die Bombenmächte, die wir haben, versuchen, ihre Atombomben weiterzuentwickeln, kleiner zu machen, effizienter zu machen, vielleicht mit weniger Uran oder weniger Plutonium die gleiche Sprengkraft zu bekommen, das wird man nicht verhindern.
Nach der Aussage von Donald Trump hat auch Russland angekündigt, Atomtests vorzubereiten. Sehen Sie eine Tendenz zu einem neuen Wettrüsten?
Ich glaube, es ist mehr ein Säbelrasseln. Es gäbe keinen Sinn für weiteres Wettrüsten. Also die Vereinigten Staaten haben heute 3500 thermonukleare Bomben einsatzbereit. Damit können sie die Welt mehrfach auslöschen, wenn sie wollten. Und das wird mit den anderen Atommächten nicht viel anders sein. Also wenn ich jetzt statt 3500 4000 Bomben habe, das ändert die strategische Situation einer Nation nicht.
Werden Kernwaffen vor allem dann zum Problem, wenn andere Waffensysteme ins Spiel kommen? Also zum Beispiel kleinere schmutzige Bomben oder Hyperschallraketen?
Ja, das sind sehr unterschiedliche Aspekte. Also kleine schmutzige Bomben, die nicht die Explosion der Kernreaktion ausnutzen, sondern nur die produzierten oder in erster Linie die produzierten radioaktiven Produkte. Das sind schmutzige Bomben. Also man könnte zum Beispiel, wenn jemand einen Atomreaktor ausbeutet, sagen, okay, wir nehmen jetzt die abgebrannten Brennstäbe und holen da all diese radioaktiven Isotope heraus und schmeißen das unserem Feind auf eine Stadt. Das wären schmutzige Bomben. Kein zivilisiertes Land würde das tun. Also zu sagen, das ist die Vorbereitung darauf, erstmal schmutzige Bomben und dann die richtigen Atombomben oder Wasserstoffbomben. Ich glaube nicht, dass diese Logik irgendwie hält. Also ich persönlich glaube, diese Ansage von Trump, auch wenn jetzt die Versuche bei den Russen oder bei den Chinesen weitergehen sollten, haben letztlich für die strategische Situation der Welt keine Veränderung.
Mein Gedanke dahinter war, schmutzige Bomben kann man möglicherweise in ein Land bringen und zur Explosion bringen, ohne dass klar wird, wer es gewesen ist. Und bei Hyperschallraketen ist die Sorge, dadurch, dass sie so schnell sind, ist das atomare Gleichgewicht gestört, weil man dann nicht mehr antworten kann mit einem Gegenschlag.
Ja, das sind nun völlig verschiedene Dinge. Also eine Hyperschallrakete ist gefährlich, weil sie so schnell ist und vom Radar nicht erwischt werden kann und allein durch ihre kinetische Energie den Schaden anrichtet. Und das andere ist eben eine Waffe, die durch Strahlung einen Schaden anrichtet.
Aber ist es denkbar, dass man es kombiniert, dass man die Hyperschallrakete atomar bestückt?
Soweit habe ich noch nicht gedacht. Da müsste man mal Waffenexperten oder Militärexperten fragen, ob das einen strategischen Vorteil brächte.
Wir haben ja schon eine leicht philosophische Frage gestellt. Das war ja die Frage nach Hiroshima und dem Test. Abschließend würde ich gerne noch Ihre Einschätzung zu einer ganz großen Frage haben. Sehen Sie Kernwaffen als Bedrohung und Gefahr oder als Beitrag zur Stabilisierung auf der Welt?
Es gibt ja den Ausdruck MAD, die Mutual Assured Destruction. Also wir haben die gegenseitig gegarantierte Destruktion, wenn wir die großen Kernwaffen einsetzen. Wenn also die großen Nationen anfangen würden, ihre thermonuklearen Bomben auf den Gegner werfen, dann wäre das vermutlich das Ende der Welt. Das ist die also garantierte gegenseitige Vernichtung. Die Gefahr sehe ich eher darin, dass einzelne Personen, die ungeheure Macht haben, an Kernwaffen kommen und sagen, jetzt ist mir alles egal, jetzt schmeiße ich eine Kernwaffe auf New York. Die Russen haben sogar ein System, dass nicht eine einzelne Person, also nicht mal der Präsident alleine, den Abschuss einer Atomrakete verursachen kann. Es müssen immer mehrere Leute sein.
Es gibt ja da noch die Hoffnung der atomaren Abrüstung. Können Sie sich vorstellen, dass irgendwann in einer halbwegs absehbaren Zeit es keine Kernwaffen mehr gibt?
Ja, könnte ich mir vorstellen, dass in absehbarer Zeit die Welt furchtbar vernünftig wird. Es sieht nicht so aus. Also ich vermute, die Kernwaffen werden weiter existieren, so wie sie seit inzwischen 70 Jahren existieren und in 70 Jahren Gott sei Dank nicht zum Einsatz gekommen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so weitergeht.
Sie haben im Gespräch gesagt, halbwegs vernünftige oder vernünftige Staats- und Regierungschefs und Länder. Wenn wir sie mal aufzählen, Pakistan, Indien, Israel, Nordkorea, Großbritannien, Frankreich, China, USA und Russland. Ich glaube, ich habe sie alle getroffen, die über Kernwaffen verfügen sollen. Trauen Sie denen allen zu, damit vernünftig umzugehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Vertraue ich diesem oder diesem oder diesem Land, vertraue ich dem Iran zu, damit vernünftig umzugehen? Vielleicht ist die Denkweise ja eher, also wenn wir die einsetzen, da gibt es welche, die haben dickere Waffen als wir und dann ist das Ende unserer eigenen Existenz.
US-Präsident Donald Trump hat neue Kernwaffentests in den Raum gestellt. Wir bedanken uns beim Kernphysiker Dr. Hans Hofmann-Reinicke, auch bekannt als Autor der Buchreihe Grün und Dumm. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.